RBB-Podcast.
Seit über einem Jahr sind wir mit einer Pandemie konfrontiert, die eine beispiellose Krise ausgelöst hat. Eine Krise, die auf vielen Ebenen zu massiven Verwerfungen geführt hat, letztlich auch auf rechtlicher Ebene. Miet- und Pachtverhältnisse sind dafür ein markantes Beispiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BEHB-Podcast. Mein Name ist Johannes Neumann und ich freue mich heute, unseren Off-Counsel Dr. Christoph Grondaler als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Hallo Christoph.
Hallo und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Christoph, das Wort Lockdown ist in den letzten Monaten ohne Zweifel zu einem Reizwort avanciert. Für Geschäftsinhaber, die im Lockdown ihr Geschäft schließen müssen, hat dieser Begriff zunehmend auch eine dramatische Facette. Es ist daher wenig überraschend, dass nach Beginn des ersten Lockdowns im letzten Frühjahr rasch die Frage aufkam, ob der Miet- oder Pachtzins eines geschlossenen Geschäftslokals ausgesetzt werden kann. Christoph, kann die Miet- oder Pachtzinspflicht tatsächlich entfallen und wenn ja, auf welche Grundlage?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und die hat auch in der Wissenschaft und auch in der Praktikerliteratur tatsächlich zu einer wahren Flut an Beiträgen in Fachzeitschriften geführt. Und wenn man einmal in das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in unser ABGB schaut, dann findet man tatsächlich Regelungen dazu, genau zu dieser Frage, nämlich in den Paragraphen 1104 und 1105 ABGB. Das ist durchaus eine Besonderheit, wenn man über die Grenze blickt nach Deutschland, dann fehlen solche Regelungen. Und unser bürgerliches Gesetzbuch sieht für außerordentliche Zufälle, worunter auch Seuchen und dass Covid-19 so eine Seuche ist, das ist tatsächlich unstrittig, Fallen. Und genau für diesen Fall sieht das Gesetz eine Mietzinsreduktion, also bis zu 100%, vor, je nachdem, ob der Gebrauch oder die Nutzungsmöglichkeiten vollständig entfallen oder auch nur teilweise.
Das heißt, im Unterschied zu vielen anderen Institutionen und Dingen in unserem Land, das Zivilrecht war vorbereitet auf eine solche Krise.
Es gibt tatsächlich im ABGB nicht nur die Paragraphen 1104 und 1105, sondern auch im Verjährungsrecht eine Norm, die Pestunfälle erwähnt. Also diese Seuchengefahr, die ist tatsächlich im ABGB mit bedacht. Also insoweit kann man durchaus auch sagen, das ABGB war krisenfest und ist krisenfest. Es gibt natürlich viele strittige Fragen, aber im Bereich der Miet- und Pachtverträge, die wir heute diskutieren, haben wir tatsächlich ja leistungsfähige gesetzliche Regelungen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht sehr viele strittige Fragen haben und dass da nicht sehr viel diskutiert wird. Und ich glaube, die ganze Praxis wartet darauf, dass wir, es gibt schon untergerichtliche Entscheidungen, aber das Warten auf höchstgerichtliche Klarstellungen, das ist sehr sehnlich mittlerweile.
Wie unterscheiden sich eigentlich Miet- von Pachtverhältnissen? Wir haben hier beide Begriffe, die sind ja rechtlich nicht ganz gleich zu bewerten, oder?
Nein, tatsächlich, also unter dem Überbegriff des Bestandvertrages kennt das ABGB die Mietverhältnisse auf der einen Seite und die Pachtverhältnisse auf der anderen Seite. Der Unterschied ist letztlich die vertragliche Zweckbestimmung. Beim Pachtvertrag geht es um eine Fruchtziehung, wie das ABGB etwas altertümlich sagt. Also wenn man an eine Obstwiese denkt, also wenn man die Früchte ernten kann, aber in der Praxis natürlich vor allem an Unternehmen, also wenn ein lebendes Unternehmen überlassen wird, dann will man natürlich daraus Erträgnisse ziehen und dieses Fruchtziehen, wie das ABGB das nennt, ist das Charakteristikum des Pachtvertrags. Bei der Miete geht es nur um die Überlassung des bloßen Gebrauchs.
Und während eines Lockdowns ist es jetzt eben tatsächlich so, dass ich, wenn ich Mieter oder Pächter eines Geschäftslokals bin, dass ich nicht betreiben kann, weil eben ein Öffnungsverbot aufgrund von Lockdown-Bestimmungen bestehen, dann kann ich den Mietzins tatsächlich zurückhalten? Muss ich ihn dann nachzahlen oder kann generell sozusagen das eingeschränkt werden?
Naja, zunächst einmal, es gibt einen Anspruch, je nachdem, wie sehr die Gebrauchs- und Nutzungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind, also bei Schließungen, muss man natürlich diskutieren, gibt es einen Restnutzen? Es ist klar, also bei der Geschäftsraummiete, der Geschäftsbetrieb ist in einer bestimmten Phase nicht möglich, eben während der Dauer dieser behördlich angeordneten Geschäftsschließungen. Die Frage ist natürlich, entfällt damit vollständig jede Gebrauchs- und Nutzungsmöglichkeit am Bestandobjekt? Oder ist man, und das ist sozusagen eine Abgrenzung der Anwendungsbereiche der beiden Bestimmungen, die ich schon aufgezählt habe, der Paragraphen 1104 und 1105 ABGB, da stellt sich die Frage, und da müssen wir tatsächlich warten, es gibt zwar eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus 1915, aber der Oberste Gerichtshof wird klären müssen, ob es sowas wie einen Restnutzen gibt. Das ist vor allem dann denkbar, wenn man jetzt an ein Geschäftslokal denkt, wo Büroräumlichkeiten dranhängen oder auch Lagerkapazitäten, wenn dann ein Online-Shop weiter betrieben werden kann, dann kommt es zu einer teilweisen Reduktion des Mietzinses. Und inwieweit tatsächlich dann der Paragraph 1104 ABGB greift, der einen gänzlichen Entfall des Mietzinses vorsieht, das wird dann letztlich der Oberste Gerichtshof klären müssen. Vielleicht noch ein Punkt dazu. 1915 hat der Oberste Gerichtshof eine gewisse Erheblichkeitsschwelle einmal postuliert. Das bedeutet, dass nicht jeder Nutzen, weil man jetzt Möbelstücke beispielsweise oder Geschäftsinventar noch im Bestandobjekt belässt, führt dazu, dass man schon bei einem bestimmten Gebrauchsnutzen bleibt. Und das ist spannend und ich glaube ein durchaus pragmatischer Zugang, dass man sagt, wenn der vertraglich bedungene Gebrauch überhaupt nicht möglich ist und der Restnutzen sehr gering ist, dann ist zwar ein Restnutzen vorhanden, ich bin aber trotzdem nicht bei der teilweisen Mietzinsreduktion, sondern der Mietzins würde vollständig entfallen.
Jetzt gibt es ja bei vielen Geschäftslokalen natürlich Themen oder Möglichkeiten, zumindest einen gewissen Umsatz durch kreative Lösungen lokieren zu können. Also beispielsweise das Restaurant oder Wirtshaus, das Speisen zu Takeaway anbietet und dadurch natürlich auch die Räumlichkeiten nutzt. Ist der Mieter oder Pächter verpflichtet, solche Möglichkeiten zu ergreifen? Also muss er sich das dann zurechnen lassen, selbst wenn er das nicht tut, aber tun könnte?
Da ist es so, dass zunächst einmal muss man unterscheiden. Also man wird sicher nicht den Geschäftszweck umstellen müssen. Da gibt es auch strittige Fragen, wie das ist, wenn das im Vertrag nicht ganz genau bedungen ist. Aber an sich, und um auf deine Frage zurückzukommen, wird so sein, also wenn man Geschäftsgelegenheiten, die man ausnützen könnte, nicht nützt, dann ist das eine Entscheidung, die man treffen darf als Mieter. Aber wenn ein Teil des Geschäfts wegbricht, welch einen Teil wahrnehmen könnte, dann kommt es zu einer teilweisen Mietzinsreduktion. Ich habe vielleicht gar kein Geschäft, weil ich es nicht will, weil mir das nicht lukrativ genug erscheint oder warum auch immer. Aber dann muss ich halt den reduzierten Mietzins bezahlen und dass ich gar keine Erträge einnehme, ist dann meine eigene Entscheidung. Also das fällt dann nicht dem Bestandgeber zu Lasten, sondern da würde der Geschäftsraummieter, der auf die Geschäftsmöglichkeiten verzichtet, also der jetzt kein Takeaway anbietet, weil er glaubt, dass sich das nicht auszahlt, dann wird es zwar zu einer Reduktion des Mietzinses kommen, aber einen gewissen Teil wird er weiterhin bezahlen müssen.
Aber über die tatsächliche Höhe einer Reduktion, da lässt sich ja dann in solchen Verfahren wahrscheinlich ganz trefflich drüber streiten.
Ja, da gibt es auch tatsächlich in der Lehre und in den Aufsätzen, die dazu geschrieben worden sind, sehr viele unterschiedliche Ansätze. Da gibt es den Ansatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, wo man sagt, naja, bei einem Restaurant, das bisher 75% mit den sitzenden Gästen, wenn man so will, Umsatz lukriert hat und 25% mit Takeaway, da soll es zu dieser wirtschaftlichen Aufteilung kommen, also eine Mietzinsreduktion von 75%. Ob das so überzeugend ist, halte ich für fraglich, weil wenn man jetzt daran denkt, dass sich natürlich das Geschäftsmodell eines Restaurants durch die behördlichen Maßnahmen verändert und der Anteil, der Takeaway-Anteil, wenn man so will, dadurch einfach gesteigert wird, dann hat natürlich diese wirtschaftliche Betrachtungsweise, die natürlich immer zeitpunktbezogen ist, gewisse Nachteile. Ich glaube, es gibt auch einen flächenbezogenen Ansatz, wo man sagt, was kann jetzt in dem Restaurant noch genutzt werden, wie viel Fläche fällt weg, weil eben keine Bewirtung von Gästen mehr stattfindet. Aber auch die Bewertungsmethode hat natürlich Nachteile und das ist einer dieser Bereiche, den ich angesprochen habe, wo natürlich die Praxis jetzt darauf wartet. Es gibt, glaube ich, jetzt zwar schon Entscheidungen der Untergerichte, die auch großteils nicht veröffentlicht werden, aber alle warten darauf, dass der OGH sich dazu äußert und das wird sicher eine ganz spannende Frage und da wird sicher auch noch viel darüber diskutiert werden.
Lässt sich da ein Trend, in welche Richtung das voraussichtlich geht, schon ablesen oder ist das tatsächlich einfach zu früh, dass man hier schon etwas erkennen kann, in welche Richtung sich der OGH vielleicht bewegen wird?
Also es werden verschiedenste Ansätze diskutiert und ich glaube, es hängt natürlich auch immer vom Einzelfall ab, wie entschieden wird. Das hat der OGH auch in dieser Entscheidung aus dem Jahre 1915 schon betont. Aber wie genau die Berechnung der Mietzinsreduktion dann vonstatten geht, das ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu prognostizieren und umso erfreulicher wäre es, wenn der Oberste Gerichtshof demnächst Gelegenheit erhält, dafür die Praxis einige Klarstellungen einmal anzubringen und dann wird sicher weiterhin trotzdem darüber diskutiert werden. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo man aus praktischer Sicht auch natürlich als Rechtsanwalts GmbH wie bei uns natürlich schauen muss, ob man sich nicht außergerichtlich einigen kann. Das Prozessrisiko ist enorm hoch, der Prozessausgang ist unheimlich schwierig zu prognostizieren und also auch wenn man an die öffentlichen Beihilfen denkt, ist es vielleicht sinnvoller, dass man sich auf eine Lösung einigt. Aber wir haben ja alle aus den Medien entnommen, dass es nicht immer so einfach ist, dass sich der Vermieter mit dem Mieter auf die Miete in Zeiten von Corona einigen kann.
Stichwort Beihilfen. Inwiefern muss ich mir als Mieter oder Pächter Beihilfen, die ich bekomme, zurechnen lassen?
Naja, da bin ich eigentlich überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Also die Frage der Beihilfe und die Frage der Anwendung der Paragraphen 1104 und 1105 ABGB ist voneinander zu trennen. Also die Tatsache, dass eine Beihilfe gewährt wird, wird das rechtliche Ergebnis bei der Anwendung der Paragraphen 1104 und 1105 ABGB nicht verändern können. Und auch da ist es tatsächlich so, also das ist lange Zeit natürlich, waren das Bestimmungen, die nicht von größter praktischer Relevanz waren, da auch diese Bedeutung dieses Plenissimarbeschlusses aus dem Jahr 1915 und auch da hat der Oberste Gerichtshof festgehalten, also Mietbeihilfen würden jetzt nicht dazu führen, dass sich die rechtliche Beurteilung verändert und ich halte das für absolut überzeugend.
Es ist eigentlich spannend, dass über 100 Jahre danach sozusagen eine solche Entscheidung auf einmal wieder eine derartige Brisanz hat. Wie sieht es denn aus mit anderen Kosten, die nicht direkt den Miet- oder Pachtzins betreffen, wie zum Beispiel Betriebskosten? Das betrifft jetzt nicht unbedingt direkt natürlich dann den Vermieter, aber derjenige, der solche Kosten erhält, wie Stromlieferant oder Wasserlieferant, muss auch dieser sich hier entsprechende Reduktionen unter Umständen zurechnen lassen oder ist das komplett voneinander zu trennen?
Da ist es so, dass wir zu den Paragraphen 1104 und 1105 ABGB keine Judikatur haben. Das überrascht wenig, weil eben da das praktische Anwendungsfeld nicht gegeben war. Man ist fast versucht zu sagen, glücklicherweise. Aber wenn wir jetzt an die Mietzinsreduktion nicht im Bereich der außergewöhnlichen Zufälle, sondern an den klassischen Fall der Mietzinsreduktion nach dem Paragraphen 1096 ABGB denken, dann ist es so, dass die ständige Rechtsprechung bisher und auch ein Teil der Lehre, wahrscheinlich sogar der überwiegende Teil der Lehre, sagt, dass die Mietzinsreduktion auch die Betriebskosten mit umfasst. Da gibt es aber auch Gegenstimmen in der Lehre, die sagen, ganz so ist es nicht. Also die Judikatur ist nur dann richtig, wenn die Gebrauchs- und Nutzungsmöglichkeiten am Bestandobjekt vollständig entfallen. Also da gibt es eine differenzierende Sichtweise. Es gab auch zuletzt, ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Da wurde die Frage ein wenig offen gelassen. Und das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, wo höchstgerichtliche Klärung zu erwarten ist.
Man hat wahrscheinlich während der Erstellung der meisten Miet- oder Pachtverträge nicht daran gedacht, dass man sich in einer Pandemiesituation befinden würde. Heute ist es natürlich jetzt über einen Jahr nach Ausbruch dieser Corona-Krise etwas anders. Wenn man heute Miet- oder Pachtverträge abschließt, macht es Sinn, sich hier gegen Mietzinsreduktionen zum Beispiel auf Vermieterseite abzusichern? Ist das überhaupt möglich?
Ja, lieber Johannes, wie du ganz richtig gesagt hast, also die Corona-Krise haben wohl die wenigsten vorhergesehen Und deswegen ist es auch so, dass es kaum vertragliche Regelungen dazu gibt. Das kann sein, dass man das einmal als Vorsicht gemacht hat und da versucht hat, das Risiko auf den Mieter oder Pächter zu überwälzen. Wie verbreitet solche Bestimmungen in Miet- und Pachtverträgen ist, ist ganz schwer zu sagen. Aber was natürlich schon klar ist, dass die Vermieter- und Verpächterseite versuchen wird, das Risiko auf die Mieter- und Pächterseite abzuwälzen. Und das ist auch ein Zugang, den man jetzt beobachtet. Das ist auch deswegen möglich, weil es sich bei den Bestimmungen um nachgiebige Bestimmungen handelt. Das heißt, die sind nicht zwingend. Man kann mit vertraglicher Vereinbarung davon abweichen und davon wird ganz sicher Gebrauch gemacht. Im Verbraucherbereich, das möchte ich auch dazu sagen, ist das nicht möglich. Da ist es so, dass aufgrund von § 9 KGG die gesetzlichen Gefahrtragungsregeln zwingend gestellt sind. Im Bereich zwischen Verbrauchern und Verbrauchern oder im Bereich der Unternehmergeschäfte ist es aber möglich, von der gesetzlichen Gefahrtragung abzuweichen. Das wird, wie gesagt, gemacht. Ich denke nur, dass eine komplette Risikoüberwälzung unter Sittenwidrigkeitsverdacht steht. Also darauf ist schon Bedacht zu nehmen. Man geht davon aus, dass das dispositive Recht, dass der Gesetzgeber sich da eine gerechte, interessengerechte Lösung überlegt hat. Und wenn man allzu sehr davon abweicht, kann das natürlich dazu führen, dass ein Gericht eine solche Klausel als sittenwidrig beurteilt.
Auch auf die Gefahren, dass das jetzt natürlich ein gewisser Blick in die Glaskugel ist, aber wo würdest du hier ungefähr die Grenze sehen? Wie weit darf ich gehen in einer, nennen wir es sogenannten Corona-Klausel, hier das Risiko dem Mieter tatsächlich zu überwälzen?
Ja, alles, was in Richtung vollständige Risikoüberwälzung geht, ist sicher mal unter Sittenwidrigkeitsverdacht. Und darüber hinaus kommt es natürlich immer auf die Beurteilung des gesamten Vertrags an. Also das muss man wirklich ganz einzelfallabhängig prüfen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man da in der Praxis irgendwelche Befürchtungen hat, macht Sinn, dass man da rechtliche Expertise einholt und sich das gut überlegt. Man darf natürlich irgendwo die Schraube nicht überdrehen, aber man kann sich natürlich Gedanken über die Risikotragung machen. Und da macht es tatsächlich Sinn, gerade bei wirtschaftlich bedeutenderen Miet- und Pachtverträgen, dass man da auch anwaltlichen Rat einholt und sich überlegt, wie man da eine angemessene Lösung findet.
Du hast vorher schon den Verbraucherbereich angesprochen, vielleicht ganz passend dazu. Wie sieht das bei privaten Wohnungsmieten aus? Der Mieter, der vielleicht aufgrund der Corona-Krise seinen Beruf verloren hat und eine Miete nicht mehr bedienen kann, hat auch dieser die Möglichkeit, von den Bestimmungen, die du vorher im AWGB genannt hast, Gebrauch zu machen, oder bewegen wir uns hier rein im Bereich der Geschäftsmiete?
Der große praktische Anwendungsbereich ist natürlich die Geschäftsmiete, weil der Gebrauch von Privatwohnungen typischerweise nicht beeinträchtigt war. Und es braucht ja nicht nur das Tatbestandskriterium der Seuche, sondern es braucht auch eine Gebrauchsbeeinträchtigung. Und die meisten Wohnungsmieter konnten ungehindert weiter in ihrer Mietwohnung leben. Und daher fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen für eine Mietzinsminderung. Aber du sprichst natürlich ein faktisches Problem an, grassierende Kurzarbeit und eine Steigerung der Arbeitslosigkeit. Und tatsächlich war es so, in der Phase des ersten Lockdowns hat der Gesetzgeber mit einer Sondergesetzgebung reagiert und für die Phase von 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 konnte, wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Wohnungsmieters, muss man richtigerweise sagen, erheblich beeinträchtigt war, dann kam es zu einer Art gesetzlicher Stundung bis zum Ablauf des 31. März 2021. Das heißt aber, dass die Verzugsfolgen weiterlaufen, insbesondere die Verzugszinsen, die aber auch in diesem Sondergesetz wieder auf die Höhe der gesetzlichen Zinsen in Höhe von 4% reduziert wurden. Da wollte man einfach die Mieter vor einer drohenden Kündigung wegen Zahlungsrückstands schützen. Das hat man jetzt nicht verlängert. Es gibt auch eben keine erneute Sonderbestimmung für die Phase des zweiten Lockdown, die ja mehr oder weniger noch fort dauert. Und tatsächlich ist es so, dass das ein Problem ist. Und da ist es, glaube ich, ratsam für Wohnungsmieter, dass man einfach frühzeitig auch auf die Vermieter zugeht und die Situation schildert und auch da den Versuch unternimmt, dass man eine außergerichtliche Einigung herbeiführt. Aber eben, es gab eine Sondergesetzgebung, aber mit einem zeitlich betrachtet sehr engen Fenster.
Stichwort außergerichtliche Einigung. Du hast es vorhin auch im Bereich der Geschäftsmieten oder Pachtverhältnisse angesprochen, dass hier natürlich ein Prozessrisiko wahrscheinlich für beide Seiten besteht. Deiner Erfahrung nach im Zusammenhang mit den letzten Monaten sind hier viele aufeinander zugegangen und man hat sich vielfach geeinigt oder ist bei solchen Themen das Gros im Streit verblieben? Kann man das irgendwie sozusagen einschätzen oder ist das gar nicht so leicht darzustellen?
Ja, das ist leider gar nicht so leicht einzuschätzen. Es gab natürlich einige medial heiß diskutierte Fälle, wo man sich nicht einigen konnte. Ich würde schon davon ausgehen, dass man sich in vielen Fällen auf eine wirtschaftlich für beide Seiten tragbare Lösung einigen konnte, aber das ist natürlich empirisch sehr schwierig festzumachen.
Man sieht es natürlich ein Stück weit wahrscheinlich an anhängigen Fällen oder die dann in höchstgerichtlichen Entscheidungen gipfeln. Was hier herauskommen wird, das werden wir in den nächsten Monaten vielleicht oder im Laufe dieses Jahres hoffentlich feststellen. Spannend bleibt die Frage allemal. Lieber Christoph, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für deine Expertise und für deine Ausführungen. Wenn Sie zu diesem Themenbereich und natürlich auch darüber hinaus Fragen haben, unsere Experten einschließlich unserem Off-Counsel Dr. Christoph Grontaler stehen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Klicken Sie auch weiterhin bei uns rein. Unser Podcast ist verfügbar auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Sie finden uns auch auf sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn und auch Instagram und natürlich auf unserer Webseite. Lieber Christoph, danke fürs Kommen, danke für deine Ausführungen und ja, bis zum nächsten Mal.